Eine schöne Überschrift, Leben nicht mehr aufzuhalten, aber tatsächlich ist das Leben ja schon irgendwie anders. Wir leben in einer Welt, wo wir sagen, der Tod ist nicht aufzuhalten. Wir machen alles Mögliche, wir versuchen alles Mögliche und ich habe jetzt auch wieder angefangen mit einem Fitnessprogramm, nachdem ich beim Arzt war und der sagte, Ihr Cholesterin ist viel zu hoch und Sie haben eine 15% höhere Sterbenswahrscheinlichkeit als andere in Ihrem Alter. Okay, also Diät machen und so weiter, die Schweinewurst wegzulassen und solche Sachen. Also wir versuchen praktisch den Tod aufzuhalten. Aber er ist nicht aufzuhalten. Er kommt. Er kommt. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Und jetzt dreht Jesus das an Ostern um. Der schafft Leben und sagt, es ist nicht mehr aufzuhalten. Das Leben, was Jesus schafft, ist nicht mehr aufzuhalten. Da beginnt etwas und es setzt sich fort. Und genauso wie unser Alter sich fortsetzt mit immer mehr Wehwehchen und immer mehr Einschränkungen und immer mehr, ich muss kürzer treten, bis wir gar nicht mehr treten, so wird dieses Leben voranschreiten, bis es vollkommen da ist. Und das ist Auferstehung und darum geht es bei der Auferstehung. Und letztendlich haben wir ja alle so eine Sehnsucht nach diesem Leben. Und wir leiden unter diesem wahnsinnigen Kontrast, dass wir in diese Welt schauen und sagen, sterben, überall sterben. Überall diese abschüssige Bahn des Todes, auf die Menschen treten und wo sie sich irgendwo noch am Hang festhalten, versuchen und doch immer weiter rutschen. Ich war Karfreitag im Gottesdienst und da hat der Pfarrer Groß gepredigt und der hat so dieses Sterben Jesu in so einen Kontrast gestellt zu diesem Sterben in dieser Welt. Dass dieses Dunkel des Kreuzes eigentlich dieses Dunkel in dieser Welt ist und Jesus geht da mitten rein. Und zum Schluss, wenn man aus einer lutherischen Gottesdienst kommt, ne, dann sagt der Pfarrer ja nicht auch hier fröhlicher Satz und frohe Ostern. Wo sind wir denn? Also erstmal einen gesegneten Karfreitag. Und wir gehen in diese Welt des Dunkels hinein. Und die will heute keiner mehr aushalten, diese Welt des Dunkels. Die kann man so schwer aushalten. Und wir wollen raus. Und wir wollen eigentlich, dass das Leben beginnt. Und Ostern ist so ein Zeichen dafür. Für viele Leute ist Ostern nicht Jesus' Auferstehung, weit davon entfernt. Irgendwo in der DNN stand es jetzt drin, 18% der Ostdeutschen glauben da irgendwie nur was mit Auferstehung oder sowas. Beziehungsweise Ostern ist eigentlich ein ganz anderes Fest. Wir waren dann an Ostern, an Karfreitag waren wir dann nachmittags spazieren, wunderschönes Wetter. Osterwetter im Prinzbach. Tal, so hochwärts nach Schönberg, ne, von Konstappel aus. Und da kam dann so eine große Gruppe entgegen, Familie, Freunde irgendwie. Man merkte so, das war schon die Osterwanderung am Karfreitag. Das ist ja völlig klar. Für die Leute ist das nicht erfassbar. Was hat das hier, dieses Fest heute? Warum warten wir bis Ostern? Ist doch ein Witz, oder? Wir wollen heute leben. Und dann kommen dann so vorneweg Leute und dann gleich, frohe Ostern! Ja klar, das wünschen wir uns. Jetzt soll es schon beginnen. Und trotzdem ist so ein bisschen die Frage, haben wir verstanden, was Auferstehung ist? Haben wir verstanden, was es heißt, Jesus ist auferstanden? Das ist so ein bisschen die Frage und die Frage haben wir nicht mehr alleine. Also, oder diese Frage müssen wir uns nicht alleine in dieser Runde stellen. Paulus hat das so seiner Gemeinde mal in Korinth, die er dort gegründet hat, so Anfang der 50er Jahre nach, nach Christus, hat er dort Gemeinde gegründet. Leute aus der Antike, aus einem antiken Umfeld kamen zum Glauben an Jesus Christus, dem Auferstandenen, den Herrn und Heiland und Retter. Sie haben sich vom Herzen an ihn gehängt und haben mit ihm Dinge erlebt. Aber irgendwo Auferstehung. Ja, also, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, so ein Mensch tot vor euch liegt. Tot. Schon hin und wieder ist es auch in meinem Leben gewesen. Mensch, der Tod vor einem liegt. Und du weißt, was da passiert. Die letzte Verwesung, da ist nichts mehr. Auferstehung. Wie das? Wie das? Wie soll ich mir das vorstellen? Paulus hat im 1. Korinther 15 ganz zentral in diesem Brief dieses Thema behandelt. Er hat gesagt, Leute, wenn wir das nicht glauben, wenn wir daran nicht festhalten, wenn das unser Leben nicht prägt und bestimmt, also dann sind wir irgendwo weit, weit weg von dem, was Gott uns gegeben und geschenkt hat. Das ist das Zentrum. Das ist das Zentrum unseres Glaubens, dass der Tod verloren hat. Dass Jesus diese abschüssige Bahn für die, die im Glauben umkehrt und in eine Bahn des Lebens macht. Und ich möchte mal einen Teil aus diesem Text aus 1. Korinther 15 ist zu empfehlen, den zu lesen. Das möchte ich mal lesen. Das sind so Verse, wo Paulus einen ganz weiten Horizont plötzlich aufmacht. Und so schon praktisch in das hineinguckt, wo geht dieses, wo führt das hin, dass Jesus auferstanden ist. Er bleibt nicht nur jetzt so stehen, frohe Ostertage, hab ein bisschen froheres Gemüt, es gibt Hoffnung oder sowas. Das ist das, was wir immer überall hören. Und das ist das, wo manche Leute sagen, darin erschöpft sich dann die Osterbotschaft. Ein bisschen mehr Hoffnung, ein bisschen mehr Vertrauen, ein bisschen weniger schlechte Gedanken oder sowas. Ja, das ist dann schon Osterbotschaft. Aber Paulus sagt, nee, Auferstehung ist viel, viel mehr. Das Leben setzt sich durch in Jesus. Und ich möchte mal diese Verse 1. Korinther 15, 19 bis 28 lesen, nach der Basisbibel etwas moderner. Jesus ist, also fange ich bei 19 an, ja, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Jetzt ist Christus aber vom Tod auferweckt worden. Und zwar als erster der Verstorbenen. Denn ein Mensch hat den Tod gebracht. Deshalb bringt ein Mensch auch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Aber genauso werden wir alle lebendig gemacht, weil wir mit Christus verbunden sind. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat, als erster Christus. Danach wird, wenn Christus wiederkommt, alle, die zu ihm gehören. Dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott dem Vater die Herrschaft über sein Reich. Zuvor wird er alles vernichten, das seinerseits den Anspruch auf Herrschaft, Macht oder Wunderkräfte erhebt. Denn Christus muss über sein Reich herrschen, bis Gott alle seine Feinde zu Boden geworfen hat. Er macht sie zum Schemel seiner Füße. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Denn alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt. Hier heißt es, alles ist ihm unterworfen. Es ist jedoch offenkundig, dass davon der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, Gott. Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Dann umfasst Gott alles und ist in allem gegenwärtig. Naja, nun ist es nicht so ein furchtbar eingängiger Text und er ist auch sehr theologisch. Und ich sage jetzt mal, ich liebe eher diese Ostertexte, so wo die Frauen oder die Jünger zum Grab gehen oder der Auferstandene erscheint und wo diese ganzen Zweifel, die wir haben, drinne vorkommen. Und das ist so aus dem Leben. Und da können wir uns so gut mit verbinden. Und hier kommt jetzt Paulus eigentlich mit so einer Theologie. Er kommt einfach mit einer Sicht, wo er sagt, worum geht's eigentlich? Wohin führt denn der Weg der Auferstehung? Was hat denn mit der Auferstehung? Ist doch nicht fertig jetzt, sondern da beginnt was. Und da möchte ich euch mit reinnehmen und dass wir Anteil bekommen. Darum geht es, Paulus, dass wir Anteil haben, dass diese Auferstehung unseres ist. In unserem Herzen sind Glauben, Vertrauen tief verankert. Jesus ist auferstanden. Wow. Und ich bin darin eingeschlossen, ich gehöre dazu. Darum geht es doch. Und das war ja den Korinthern irgendwie verloren gegangen. Die haben nämlich gedacht, die waren sehr antike Menschen. Die haben gedacht, was, Körper, auferstehen, was soll denn das? So Unsinn. Der Geist, der menschliche Geist, der wird irgendwo was sein, irgendwas Geistliches wird das sein. Es ist doch frei und viel schöner. Aber der Körper, das ist ja schwach, das ist doch elend. Und irgendwo ist bei Paulus ganz wichtig, Auferstehung ist real, Leben mit Leib, Seele, Geist vor Gott, ganz neu. Das erklärt er in 1. Korinther 15, könnt ihr reingucken. Und wir sollen jetzt nicht nur Zaungäste sein und von außen gucken wie bei so einer Hochzeit und dazu gucken und sagen, ach ist das schön, ach ist das schön, ach wäre das schön, aber ich habe mit dem Brautpaar nichts zu tun. Sondern wir sollen Gäste sein und sagen, ja, das sind unsere Leute, die wir lieben. Mit denen sind wir verbunden, wir gehören dazu in diese Hochzeit. Wir sind nicht Zaungäste, wir sind Teil dieser Feier. Darum soll es gehen, Ostern. Vier Gedanken. Schon ganz schön viel was. Erstens, heute reicht nicht, Leben für immer. Sagt Paulus. Wenn wir nur heute auf Jesus hoffen, wenn wir nur glauben, Auferstehung heißt irgendwie hoffnungsvoll durchs Leben gehen, reicht nicht, sagt er. Leben für immer. Das ist die Tiefe. Zweiter Punkt. Einer reicht nicht. Leben für alle. Nicht Jesus ist auferstanden. Schön, Jesus, du bist auferstanden. Auferstehung kommt in dein Leben. Auferstehung gilt dem, der Jesus vertraut. Auferstehung wird sein Leben aus dem Tod reißen. Verrückt. Für alle, die Jesus vertrauen. Und dann kommen wir so sehr eschatologisch, sagt man so, in die Zukunft geschaut, in das, wo läuft denn unsere Weltgeschichte hin? Wo läuft denn der Glaube hin? Was hat denn Gott mit dieser Welt vor? Und da steht etwas unter Jesus. Alles unter Jesus. Dann reicht's. Schreckenherrschaft endet. Damit reicht's auch dann. Schluss damit. Vorbei. Auch ein Gedanke, den er hat, und das vierte wäre, dabei bleibt es noch nicht stehen. Unter Gott. Alles unter Gott und Gott in allem. Sein Reich über alles. Darum geht es bei der Auferstehung. Jetzt soll ich das natürlich versuchen, in vernünftige Sätze zu bringen. Und gar nicht so einfach. Also, ich habe euch erzählt, wo die Korinther steckten und sie waren Menschen ihrer Zeit. Und so sind wir auch Menschen unserer Zeit. Und unser Horizont und unser Blick auf Ostern, der bleibt sehr klein. Der bleibt immer wieder genauso wie die Menschen der damaligen Zeit. Was habe ich heute davon, dass Jesus auferstanden ist? Ich wünsche mir mehr Freude, ich wünsche mir mehr Gesundheit. Ich wünsche mir mehr, keine Ahnung, tolles Auftreten als Christ oder sowas. Ich wünsche mir mehr Bedeutung der Kirche und der Gemeinde, vielleicht durchaus geistliche Wünsche, die will ich nicht klein machen. Also, das sind so unsere zeitgemäßen Überzeugungen. Also wir denken im Jetzt, im Heute, im Hier. Da muss doch die Auferstehung greifbar, fassbar, wirksam sein, einen Effekt haben für unser Leben. Der gute alte Calvin, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht reformiert seid oder so, ne? Der gute alte Calvin, ein reformierter Christ, sagte, nur in diesem Leben auf Christus hoffen heißt, den Nutzen des Glaubens im Diesseits zu suchen. Und es passiert irgendwie. Was bringt mir das jetzt. Hauptsache, wir merken was, wie der Glaube trägt, ermutigt, durch Krisen bringt, motiviert. Damit lohnt sich Glaube. Oder wenn der Glaube sich engagiert und einsetzt für Kranke, Schwache, Benachteiligte gegen Unrecht und Gewalt, das ist es. Damit ist schon alles geschehen. Darum geht es. Dafür ist Glaube da. Nee, ich sage jetzt mal, vieles davon muss ich jetzt nicht ablehnen oder sowas. Vieles davon muss ich jetzt nicht schlecht sehen. Aber Paulus sagt, Leute, wenn das alles ist, dann sind wir wirklich erbärmliche Leute. Es beginnt mit der Auferstehung was so Großartiges, das müsst ihr erstmal richtig für euch fassen. Es geht um Leben für immer. Ewigkeit in Gottes Gegenwart leben. Es ist viel stärker. Glaube ohne lebendige Hoffnung auf ewiges Leben ist sinnlos. Und die Auferstehung von Jesus bleibt sinnlos, wenn nicht das wirklich in meinem Herzen anfängt und zu sagen, ja, dafür möchte ich leben. Da möchte ich mein Leben ausrichten. Dort möchte ich hingehen, dass einmal alles unter Jesus sich beugt und dass einmal alles in Gott zu einer wirklichen Vollendung kommt. Richtig wunderbar wird. Paulus hat da zum Beispiel so ein nettes Bild in diesem 1. Korinther 5. Und das finde ich sehr, sehr klasse, wie er die Auferstehung erklärt. Also dieses Samenkorn, was dann in der Erde fällt und was dann plötzlich einen ganz anderen Charakter hat, nämlich als Pflanze durch die Erde bricht und wunderschön ist und grün ist. Und wo, da denken wir an wogende Kornfelder und sowas. Und da sage ich, und daneben hast du ein Samenkorn. Schlicht, einfach, irgendwie. Das ist auch diese Pflanze. Aber sie ist irgendwie doch ein bisschen bescheiden, oder? Sie ist doch irgendwie ein bisschen schlicht, irgendwie ein bisschen armselig, ein bisschen, da fehlt was. Und er sagt, wenn Auferstehung kommt, dann entsteht sowas wie ein wogendes Kornfeld, herrlich, grün, lebendig, vollkommen, vollkommen. Unser Leben ist das jetzt so nicht. Das ist Auferstehung, da geht der Zug hin. Und das finde ich sehr stark. Und dann macht er deutlich, diese Auferstehung mit Jesus, die ist eben, ich nenne das jetzt mal, muss man aufpassen, dass man es nicht falsch versteht, universell. Also im Sinne, sie gilt allen. Sie ist nicht irgendwie ganz isoliert. Was weiß ich, sie meint jeden. Einer reicht nicht Leben für alle. Das ist ja so dieser Gedanke. Durch diesen Glauben, und das ist schon wichtig zu sagen, was heißt denn hier alle? Für alle, allen ist dieser Glaube an Jesus angeboten. Allen, für jeden ist Jesus auferstanden. Für Jesus starb für jeden und er ist für jeden auferstanden, dass er in diese Auferstehung hineinkommt. Und das geschieht aus Glauben. Das geschieht, wo Gottes Wort verkündigt wird, sein Geist wirkt, wo Menschen sagen, daran mache ich fest. Was will ich an diesem Leben? Was hält mich in diesem Leben? Was trägt mich in diesem Leben eigentlich nichts? Ich bin auf der abschüssigen Bahn des Todes. Aber ich will in dieses Leben hinein und ich halte mich an Jesus fest und ich glaube ihm, vertraue ihm. Und da geht das über alle Völker und Generationen und über alle Zeitalter hinweg, dass Jesus der ist, an dem wir glauben und festmachen können und sagen können, das, was Jesus erlebt hat als Erster, das werde ich genauso erleben. Und das Spannende, dieses Bild vom Erstling, das kommt ja daher wahrscheinlich, dass nach dem Passa, dem Sonntag nach dem Passa, also Schabbat, Passa, Sonntag, nächster Tag, dass dort im Tempel, das war ja früher auch ein Erntefest, dass dort die Erstlingsgaben Gott gebracht wurden. Erstlinge. Was sind Erstlinge? Erstling, also ich habe eine Rinderzucht und habe wunderbare Tiere und die haben jetzt neue Kälbchen, Bullen und Kuhkälbchen und da sind richtig tolle Exemplare bei. Und dann gehe ich dahin und dann sage ich da, das Erste, das Beste, das Schönste, das bringe ich zu Gott und sage, es ist deins. Ich opfere es dir, ich gebe es dir, weil ich damit erkläre, alles, alles ist deins. Nicht nur das ist deins, alles ist deins. Aber du bist ja ein Gott, der mein Leben will, der mir vieles schenkt, damit ich leben kann. Aber es kommt alles von dir. Aber ich erkläre vor der Welt, alles ist deins. Und deswegen kriegst du den Erstling. Alles ist deins. Und so ist Jesus der Erstling. Jesus, der das Leben für immer schenkt, er ist der Erstling und wir gehören mit dazu. Also in dieser Gabe ist dieses Versprechen, Gott, alles ist deins. All die anderen gehören dazu, die zum Glauben an dich kommen. Und dann kommt ja dieser Gedanke, Jesus ist ja nicht nur irgendwo der ferne Gott. Jesus ist ja nicht nur irgendwo im Himmel und hier unten läuft so das Leben ab und es hat so seine anderen Bahnen, sondern hier wird was angekündigt unter Jesus, dann reicht's. Schreckensherrschaft endet. Nicht, was leiden wir unter dieser Welt? Wir gucken in diese Welt rein, das macht uns traurig. Also es gibt viele Formen, wo wir Traurigkeit über diese Welt empfinden können. An vielen Dingen macht sich das fest. Und wir leiden ein Stück weit darunter und fragen, und Gottes Herrschaft und sein Reich in Jesus. Ja, er regiert im Himmel. Auch das fordert uns heraus, zu glauben, zu vertrauen in dieser Welt. Er hat alles in der Hand, so hatten wir es ganz am Anfang auch gehört. Die Schlüssel der Hölle und des Todes sogar. Er hat alles, auch diese verderbensbringenden Mächte, hat er in der Hand irgendwie. Und hier wird jetzt aber berichtet, dass Paulus hier erzählt, und Gott wird diesem Jesus alles zu Füßen legen. Alles. Gott macht seinen Sohn Jesus richtig groß. Und es wird richtig erkennbar und wir spüren auch in dem, was hier beschrieben ist, das sind so Dinge beschrieben, Jesus kommt wieder, Jesus wird alle Ehre gegeben. Das muss doch in Raum und Zeit irgendwo stattfinden. Ja? Jetzt muss man sagen, hier hat die Bibel viele Sachen, wo wir auch sehr staunend vorstehen. Und wir kennen die Propheten, die vom Friedensreich reden, den Jesaja, der eine Zeit beschreibt, in der wirklich Gottes Wille und Gottes Plan ganz praktisch präsent ist und ganz geachtet wird und ganz erfüllt wird. Und wir bringen das in Verbindung damit und sagen, Jesus kommt wieder und er wird sichtbar in dieser Welt sein Reich irgendwo haben. Und seine Gemeinde ist sogar dabei. In der Offenbarung haben wir das tausendjährige Reich. Und das ist trotzdem voller Geheimnisse, auch wir können das nicht alles so richtig auflösen und erklären, genau so wird es sein, aber wir merken, da steht noch was aus. Und das ist die Folge der Auferstehung, dass Jesus lebt, dass er ein lebendiger Herr ist. Er wird es sichtbar sein für Menschen, für alle Mächte, Gewalten. Sie werden ihm die Ehre geben. Es wird auch wieder nicht ausgeführt, welche Mächte hier eigentlich so im Einzelnen gemeint ist. Zum Schluss geht es natürlich um den Tod. Wie viele Mächte gibt es? Lüge ist eine starke Macht. Lüge betrübt unsere Sinne, Lüge führt uns auf falsche Spuren, Lüge lässt uns Menschen was vormachen und sie an der Nase rumführen. Das ist eine starke Macht, sie wird fallen. Es wird keine Lüge da sein. Sie muss vor Jesus niederfallen. Das ist immer nur so ein Gedanke. Sie wird entblößt werden. Und Jesus ist der Herr und wird seinen Fuß auf sie stellen und sagen, jetzt ist Ruhe. Also es ist schon etwas, was uns ein Stück weit anspricht und sagt, Leute, wollen wir das glauben? Wollen wir glauben, dass Jesus wirklich so in diese Welt hineinwirkt und bricht und dass er in dieser Welt so was Starkes verändern wird, dass sichtbar wird, was Gott sichtbar machen wollte? Das ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr glauben, die Ehre geben. Gott legt alles vor Jesus nieder, niemand anders. Jesus ist der, dem wir Ehre geben sollen. Und er bekommt sie ganz von Gott. Und diese Welt wird es sehen, das finde ich stark. Und die Schreckensherrschaft, all das. Und jetzt wird es ein bisschen, das Bild gleitet so ein bisschen über. Jetzt wird es ganz stark, wenn die Macht des Todes nicht mehr ist, dann sind wir im Himmel. Wenn der Tod nicht mehr existiert, dann ist die Ewigkeit da. Dann ist die Ewigkeit da. Das ist das Letzte. Gibt es keinen Tod mehr, kein Geschrei, kein Leid, kein Krieg, keine Not mehr. Dann ist wirklich alles, was irgendwo gegen Gottes Herrlichkeit, gegen Gottes Wahrheit, gegen Gottes Liebe steht, alles, was sich dagegen aufbrüstet, das wird ja heute immer noch passieren. Ne? Heute feiern wir das Osterfest. In den vergangenen Jahren sind in Osterfesten immer wieder an christlichen Kirchen Anschläge verübt worden, oft in muslimischen Ländern, von Radikalen. Am Osterfest. Weil die Welt sich dagegen aufstellt, nicht, dass sie alles wissen, was sie dort tun, nicht, dass das alles aus einem Bewusstsein, ich stelle mich jetzt gegen den ewigen Gott, existiert. Nein, es kommt von der Lüge bestimmt, von der Lüge geführt, gehen Menschen und machen das und denken, wir sind richtig, wir tun das, was jetzt nötig ist. Und sie tun das Böse und sie tun den Abgrund auf. Und sie reißen Menschen in den Tod und bringen Unheil und Unfrieden in die Welt. Und Jesus wird all diesen Schrecken beenden. Und der größte Schrecken ist wirklich der Tod. Und der Tod ist nicht ein biologischer Tod. Letztendlich. Der Tod ist in letzter Gestalt das Gericht Gottes auch. Über Menschen. Aber hier erstmal dieser Ausdruck des Todes, biologischer Tod, hier wird etwas sichtbar. Jeder Mensch wird vor Gott treten und sich verantworten. Und dann sind wir immer noch nicht fertig. Jesus anerkannt. Jesus endlich erkannt, Jesus endlich akzeptiert, Jesus endlich, dem alle Macht gebührt und alle Ehre gegeben wird, weil Gott ihm die Ehre gab. Und dann steht das Letzte unter Gott. Alles unter Gott, sein Reich über alles. Das finde ich sehr spannend, so wie Paulus das hier so formuliert hat. Am Ende geht alles bei Gott auf. Diese Entfaltung des Lebens ist alleine bei Gott und in Gott möglich. Außerhalb von ihm, getrennt von ihm, gibt es das nicht, da ist Tod. Aber in Gott, bei ihm, ist die Entfaltung des Lebens möglich. Und Gottes Ziel mit dem Menschen ist, dass sein Leben völlig entfaltet sein kann. Dass er in Gemeinschaft mit Gott sein kann, dass er sich freuen kann, dass er einfach sagen kann, ich weiß, ich bin da und ich mein ganzes Leben dient Gott und ich freue mich an Gott. Es ist keine mühsames Abarbeiten oder sowas. Es ist des Herzens Freude, vor einem Gott zu stehen, der mich gemacht hat, der mich geliebt hat, der sich für mich hingegeben hat. Es ist die Herzensfreude, vor diesem Gott zu stehen. Es ist die Herzensfreude, in der Gegenwart dieses Gottes zu sein und dieser Gott, der mein Leben erfüllt. Er ist um mich und er ist in mir. Das ist das Bild. Also es gibt viele Bilder der Ewigkeit und dessen, der Größe und der Herrlichkeit, was auf dem wartet, der auf Jesu Auferstehung sein ganzes Leben setzt. Und das ist hier eine Darstellung, wie Paulus das mal formuliert. Dass Gott sein wird alles in allem. Und da fällt mir noch sowas auf. Das hat ja, warum er das so kompliziert formuliert, ne? Erst nimmt Gott, gibt alles Jesus unter die Füße, so alles wird vor Jesus niedergelegt, Jesus ist ganz oben und dann kommt Jesus und legt alles Gott unter die Füße und legt sich selbst auch noch Gott unter die Füße. Es gibt ja manche Leute, die dann die Trinität da wegdiskutieren wollen und sagen wollen, da gibt es ja eigentlich gar nicht, es gibt so einen einzigen Gott und Jesus ist irgendwie darunter geordnet. Gibt es schon einige Leute, die das so glauben. Aber darum geht es ja nicht, sondern hier wird ein ganzes Stück das Wesen Gottes dargestellt. Und das Wesen Gottes, was in der Bibel beschrieben ist, das ist das, was er seiner Gemeinde, zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 5, seiner Gemeinde mitgibt, dass wir uns gegenseitig in Liebe einer unter den anderen ordnen sollen. Einer unter den anderen. Und genau das macht ja Gott. Gott gibt alles unter Jesus, Jesus gibt alles unter Gott. Und dadurch geht letztendlich das Wesen Gottes, kommt zur richtigen Erscheinung, sage ich mal, wird richtig erfahren, erfasst, ist ungebremst und ungehindert da und wird von den Menschen erlebt. Gottes Wesen der Liebe und der Güte. Und dahin zielt die Auferstehung. Dazu ist die Auferstehung gekommen. Das soll unser Leben erfassen. Das soll unser Leben bewegen heute. Durch diese Zeit, die ist, wie sie ist. Aber in Jesus hat alles angefangen. Und bei Jesus dürfen wir festmachen. Das finde ich gut. Am Tag der Auferstehung hat Gott das besiegelt und auf den Weg gebracht. Wie er das im Einzelnen umsetzen wird, da sind wir immer so am Diskutieren und Überlegen und wir haben solche Meinungen und so einen Gedanken und so eine Idee, das müssen wir sehen, das werden wir sehen. Aber es wird nicht mehr aufhören. Gott kommt ans Ziel und zum Schluss ist er der, der allen, die Jesus vertrauen, ein großer Ort der Geborgenheit, der Heimat, des Zuhause-Sein, des vollständig sein ganzes Leben vor ihm leben dürfen und in ihm leben dürfen, das wird sein in der Ewigkeit. Auferstehung und Ewigkeit hängen so eng miteinander zusammen, dass wir es nicht vergessen sollten oder wegtun sollten oder sagen sollten, naja, interessiert jetzt nicht. Jetzt geht es erstmal um heute. Wie will ich heute leben, wenn das nicht mein Herz bewegt? Wenn das nicht mich interessiert? Wie will ich heute leben? Wie denn? Also da bin ich wieder am Anfang. Dann bin ich ein elender Mensch. Dann kümmere ich mich um was und sorge mich um was und versuche ein guter Mensch zu sein und werde trotzdem traurig drüber und mutlos und verzagt. Elendste unter allen Menschen, sagt Paulus an dieser Stelle. Schon seltsam starker Ausdruck. Aber wir schauen auf das, dass das Leben nicht mehr aufzuhalten ist, weil Jesus gekommen ist und auferstanden ist. Und weil er uns mit hineinnimmt, also weil er nicht nur der Erste und der Einzige ist, sondern wir dazugehören. Und weil an Jesus sichtbar werden wird, er ist wirklich der Herr. Gott wird ihn alles zu Füße legen. Und weil zuletzt Gott alles in allem ist und bei denen und in denen, die Jesus vertrauen. Das ist unser großer Glaube durch Jesus Christus. Das ist unsere Osterhoffnung und Osterfreude. Und so wünsche ich uns allen ein gesegnetes Osterfest und dass Gott ein Stück von diesen Gedanken irgendwo mit uns gehen lässt, uns bewegen lässt. Und vielleicht gehen wir dann weg, wie die Frauen vom Grab, und haben was gehört und müssen daran arbeiten und sagen, verstehen wir noch gar nicht, können wir noch gar nicht richtig einordnen, wie soll das denn sein und wie kann das denn sein? So war es ja Ostern. Und dann kommt doch Jesus und spricht in unser Leben. Das wünsche ich euch. Dass Jesus aus seinem Wort in diesen Worten in euer Leben spricht und sagt, ich bin's, ich bin da, ich bin bei dir, vertraue mir. Amen. Lieber Vater, du hast unbeschreiblich Großes getan in der Auferstehung. Wir danken dir, wir preisen dich, wir loben dich, wir beten dich an, dass du dieser Gott bist, der so mit uns verbunden sein will, so nah bei uns sein will, der uns so durch sein Wort und seinen Geist leiten und führen will, dass wir einfach mehr haben als das, was uns in dieser Zeit beschäftigen muss, unser Leben vielleicht ausfüllen kann. Dass wir auf Jesus schauen dürfen, der wiederkommt, dass wir auf deine vollendete Herrlichkeit hoffen und glauben dürfen, dass sie sichtbar wird, auch in unserer Zeit. Hilf uns daraus zu leben und daraus Täter zu werden, die in der Hoffnung handeln, in der Hoffnung Menschen begegnen, in der Hoffnung den Glauben weitergeben. Segne uns, segne dieses Osterfest,
segne alle, die dein Wort zu empfangen, durch Jesus Christus, den Auferstandenen. Dein Name ist gelobt. Amen.